Hallo liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu Tischlein Deck Dich, Folge Nummer 13. Es ist heute Montag, der 23. November und ich bin schon wieder am Mikrofon, weil ich natürlich nicht widerstehen konnte, nachdem ich da einmal so reingekommen bin, da ist man im Flow und will immer weitermachen und mir wird hier schon ganz schwindlig. Weil bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, da gibt es so vieles, was gesagt werden könnte und ich kann gar nicht auf alles zurückkommen. Deshalb einfach so ein Schwindel. Diese ganzen Bücher, die da vor mir liegen, die sind natürlich auch so eine Bedrohung, ob ich da wirklich das Essentielle jetzt rauslesen kann und euch so mitteilen, liebe Hörerinnen. Aber hier nochmal ein Gedicht zum Einstieg auf Spanisch und ich werde dann nur die wichtigsten zwei, drei Zeilen übersetzen, weil das ist auch was fürs Podcaster-Herz und sagt uns einiges über die Position des Podcastens aus. Das Gedicht ist von Nicano Parra, einem Chilene, das heißt Solo de Piano. Ya que la vida del hombre no es sino una acción a distancia, un poco de espuma que brilla en el interior de un vaso, ya que los árboles no son sino muebles que se agitan, no son sino sillas y mesas en movimiento perpetuo, ya que nosotros mismos no somos más que seres, como el Dios mismo no es otra cosa que Dios, ya que no hablamos para ser escuchados, sino para que los demás hablen, y el eco es anterior a las voces que lo producen, ya que ni siquiera tenemos el consuelo de un caos en el jardín que bosteza y que se llena del aire. Un rompecabezas que es preciso resolver antes de morir. Para poder resucitar después tranquilamente, cuando se ha usado en exceso de la mujer, ya que también existe un cielo en el infierno, dejad que yo también haga algunas cosas. Yo quiero hacer un ruido con los pies y quiero que mi alma encuentre su cuerpo. Das war also dieses Piano-Solo. Und mir hat das nur gefallen wegen zwei bestimmten Zeilen hier drin. Da sagt er also, no hablamos para ser escuchados. Wir reden nicht, um gehört zu werden, sondern damit die anderen reden. Und so ist natürlich hier die Position im Podcast, dachte ich mir, weil ist es wirklich wichtig, ob mir hier jemand zuhört? Nein, sondern mir geht es doch einfach darum, ich war jahrelang stiller Zuhörer im Aufwachen-Podcast, meistens No Agenda, und habe mich nie getraut, da den Schritt hin zum Sprecher zu machen, aus der Passivität hin zur Aktivität und selber die Werte schaffen und das gesprochene Wort setzen. Und deshalb ist doch klar, da gibt es noch viele tausende weitere Hörer, die einfach nur zuhören. Aber da möchte ich euch ja nur ermuntern, es geht ja gar nicht darum, dass man gehört wird, sondern einfach auch die anderen zu ermutigen, loszusprechen. Und dann noch hier die letzten zwei Zeilen im Gedicht. Die sind auch sehr interessant. Quiero hacer un ruido con los pies. Ich will einen Lärm machen mit meinen Füßen. Da lese ich so raus, man ist so gefangen, wie ich das auch schon beschrieben habe, in diesem Alltag. Man kann eigentlich keinen Schritt machen, raus aus dem Gewohnten. Und hier will man einfach mal irgendeinen Lärm machen, irgendeinen Aufruhr. Und irgendwie will man mal zur Wirklichkeit, eine wirkliche Aktion machen. Irgendwas, wo einfach nur vielleicht ein großer Lärm ist. Und die letzte Zeile ist dann, ich will, dass meine Seele ihren Körper findet. Ja, das ist also so das Ziel nach diesem großen Lärm. Auch ich mache hier viel Lärm im Podcast. Und vielleicht einfach nur aus diesem Grund, dass da diese Spannung gibt. Die Seele hat ihren Körper verloren und will da zurückkommen. Ja, aber nicht zu viel hier mit diesem Gedicht will ich mich aufhalten. Nee. Weil das kann ja jeder für sich selber interpretieren und vielleicht nochmal nachlesen, falls ihr des Spanischen nicht so mächtig seid. Dann Genau, aber ich bin eben so mächtig im Spanischen und da habe ich mir auch gedacht, was bin ich für ein besonderer Mensch? Also ich kann Spanisch, oh. Und ist es nicht so, dass man hier jetzt ansetzen könnte und über sich selbst immer weiter nachdenken könnte? So wie Welbeck es gesagt hat in diesem Text Ansätze für wirre Zeiten, der junge Mensch ist jetzt befreit vom Nachdenken über das Dasein und kann sich selbst so definieren mit ein paar Parametern. Das heißt, ich kann hier nicht mehr so über das Dasein nachdenken, sondern einfach so über mich und sagen, ah ja, ich kann Spanisch, das hebt mich heraus aus der großen Masse. Und dann natürlich weiter, was definiert mich, was macht mich aus. Aber ich finde das einfach gar nicht so interessant und habe mir gedacht, nee, vielleicht gibt es da auch einfach legitimerweise nicht mal so viel nachzudenken bei diesem Ich. Und es ist viel interessanter, übers Dasein nachzudenken. Deshalb mache ich ja nur diesen Podcast, weil, klar, ich bin interessant, aber vielleicht ist das Dasein an sich ja eigentlich noch interessanter. Ein paar Worte will ich dann noch zu den letzten Folgen verlieren. Also wir hatten hier Folge 11, wo ich Nietzsche vorgelesen habe und da hatte ich diesen Versprecher drin mit den Herrenmenschen. Oder es war gar kein Versprechen, ich wollte das einfach mal so zu Ende deklinieren, was Nietzsche da meinte. Also er spricht immer von den Herren und den Sklaven, aber ich habe dann einfach angefügt Herrenmenschen. Und das ist natürlich ein Begriff der Nazis, den Nietzsche so gar nicht gebraucht hat. Er hat ja auch ein paar Jahrzehnte vor den Nazis gelebt. Und insofern ist es natürlich immer ein bisschen unfair, ihn da so in Verbindung zu bringen mit faschistischem Denken. Aber natürlich ist klar, das ist da drin schon angelegt und man muss ja nur das mal zu Ende deklinieren. Deshalb war das vielleicht auch die Versuchung, der ich da erlegen bin, dass ich sagte, ja, Herren Menschen. Aber ich finde nicht, dass man deshalb gar kein Nietzsche mehr lesen kann, sondern es ist doch genau andersrum. Erst jetzt, nach der Barbarei, also der Nazis und diesem Zweiten Weltkrieg und dem Massenmord an den Juden, erst dann kann man ja diese ganze Grausamkeit so erahnen, wo das hinführen könnte, so ein Denken. Und da zeigt es einem schlicht und einfach, dass man deshalb genau hinschauen muss bei Nietzsche und ihn nicht kategorisch verurteilen, sondern genauer hinschauen und aufpassen, dass man ihn nicht so oberflächlich interpretiert wie die Nazis und dann auf so etwas reinfällt, sondern sich wirklich damit da wirklich reinfuchsen und das auf eine tiefgründigere Art interpretieren. Ja, das nur da, das fand ich dann beim Hören nicht mehr ganz so gut, wie ich das da ausgesprochen habe. Und deshalb nur diese Einordnung dazu. Herren und Sklaven ist ein Begriffspaar, das man heute schwierig so anwenden würde. Aber es ist einfach wichtig, sich in diese Gedankenwelt doch mal hineinzuversetzen. Dann aber nochmal zur Folge 12. Da hatte ich ja geendet mit diesem wunderbaren Text von Friedrich Bigbeder. Und beim Hören ist mir danach einfach noch aufgefallen, dieser letzte Satz, wie entscheidend dieser letzte Satz von diesem Auszug war, den ich davor gelesen habe. Der lautete nämlich, ich hatte keine Frau mehr. Und davor hat der Protagonist in diesem Roman, also ein Werbefachmann, ein Angestellter, in der Werbebranche hat ja seinen Zynismus beschrieben, wie sehr er das alles hasst und dass die Werbung doch eigentlich gleichzusetzen ist mit der Werbung für den Faschismus, also der Propaganda von Himmler und so weiter, dass das im Grunde aufs selbe hinausläuft, liquidieren und konsumieren, sagt er da, da ist kein so großer Unterschied. Also dieser Zynismus und dann, wie er da im Kokainkoma da liegt und einfach nur noch so in den Tag hineinlebt und dann dieser letzte Satz, ich hatte keine Frau mehr. Warum ist er so wichtig? Weil er uns zeigt, weil er die ganze Intention vielleicht nochmal so ein bisschen umdreht. Bis dahin hat mir gedacht, es geht hier wirklich darum, was über die Werbung und über die Branche an sich zu sagen. Aber hier sehen wir, vielleicht ist es einfach nur so ein Eingeständnis, ja, mein Leben hat jetzt eine ungute Richtung eingeschlagen Und zwar vielleicht gerade deshalb, weil ich im Moment keine Frau mehr hatte und da als Junggeselle lebe. Vielleicht ist das die Realisierung, zu der der Protagonist in diesem Moment kommt. Und wir müssen das Ganze Vorangegangene so in diesem Sinn lesen, dass eigentlich nur eine Beschreibung ist, wie sich ein Mensch so einsam fühlt, wenn er niemanden hat, den er lieb haben kann. Und das sage ich einfach, weil mich das auch an meine eigene Position hier als Podcast-Sprecher erinnert. Diese ganze, ein bisschen, diese zynische Haltung hier wird vielleicht auch daraus erklärbar, dass ich zurzeit keine Freundin habe. Und deshalb hier nur der Aufruf an alle Hörerinnen, dass ihr euch gerne melden könnt, falls ihr Interesse habt. Denn ich halte das nicht so geheim und sage ganz klar, es gibt da nicht so viel nachzudenken über das Selbst und über mich, aber diese eine Sache ist doch klar, der Trieb ist tief angelegt im Menschen und natürlich macht es was mit mir, wenn ich jetzt keine Freundin habe. Ich glaube einfach, mit einer Freundin würde man das Leben vielleicht doch ein bisschen positiver sehen. Ich sag mal, jetzt sehe ich meine Haltung auch als schon ganz schön lebensbejahend, aber es ist einfach vielleicht noch so ein bisschen eine andere Perspektive, die man dann einnehmen kann. Und dieser ganze Zynismus, der da auch zum Ausdruck kam, diese Hoffnungslosigkeit wird da vielleicht dann doch ein bisschen eingedämmt. Deshalb hier nur mein Hinweis, auch dieser Podcast ist im Grunde nur ein großer Verführungsversuch. Denn was gibt es da so tief in uns, das uns so sehr bestimmt? Ich will da nicht zu vulgär sein und sagen, es ist ja nur der Sex, wir sind da nur besessen von diesem Trieb. Aber ein bisschen was ist natürlich schon dran und das muss auch mal gesagt sein. Jetzt steigen wir aber wirklich inhaltlich ein, ja? Also genug von diesem Vorgeplänkel hier. Der Inhalt, sagt uns heute, Stalin war ein großer Mann, der hat sicher einiges auf dem Kasten. Mich hat da einfach nur seine Definition der Moral fasziniert, wie ich sie dabei Slavoj Žižek in seinem Buch Weniger als Nichts gelesen habe. Da schreibt er, dass Stalin hier sich nur mal eine Notiz gemacht hätte in einem Werk von Lenin, wo er dann seine eigene Definition der Moral oder was heißt gut und böse, gut und schlecht da abgibt. Also Stalin schreibt hier, oder ich lese das Ganze vielleicht mal in seinem Kontext vor. Friedrich Nietzsche war der große Philosoph der unmoralischen Ethik. Und wir sollten nicht vergessen, dass der Titel seines Meisterwerks zur Genealogie der Moral und nicht der Ethik lautet. Es handelt sich um zwei verschiedene Dinge. Bei der Moral geht es um die Symmetrie meiner Beziehungen zu anderen Menschen. Ihre Grundregel lautet, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Ethik hingegen betrifft meine Übereinstimmung mit mir selbst, die Treue zu meinem eigenen Begehren. Auf der Rückseite des Deckblatts von Lenins Werk Materialismus und Empirokritizismus notierte Stalin mit Rotstift Folgendes. Erstens Schwäche, zweitens Trägheit, drittens Dummheit. Das sind die einzigen Dinge, die man Laster nennen kann. Alles andere, ohne die erwähnten, ist unbestreitbar Tugend. Nun, im ersten Teil haben wir ja nochmal Žižeks Definition des unmoralischen Ethischen gehört. Also Moral, das sind die Beziehungen, die wir zu anderen pflegen. Und das sagt uns hier, du willst doch wohl nicht am anderen was antun, was dir selber auch unangenehm wäre, wenn dir das widerfährt. Aber Ethik ist was anderes, das betrifft unser eigenes Leben und einfach die Frage, ob wir da in Übereinstimmung mit dem Leben, was wir so als unseren Kompass fühlen. Und Žižeks Behauptung war ja, man kann durchaus unmoralisch und trotzdem ethisch sein, wenn man vielleicht andere Menschen durch sein Handeln gefährdet, aber damit halt trotzdem in Übereinstimmung mit sich selbst handelt. Und Stalin treibt diesen Gedanken ja noch viel weiter, weil er sagt, einfach nur Schwäche, Trägheit und Dummheit, Das sind die Laster. Und dann geht es weiter, schreibt Stalin, wenn ein Mann erstens geistig stark, zweitens aktiv, drittens klug, Klammer, oder tüchtig ist, dann ist er gut, gleich welche anderen Laster er haben mag. Also es ist ja ganz einfach, gut oder schlecht, da machen wir uns immer so einen Kopf darüber, aber Stalin sagt, du musst doch einfach nur geistig stark sein, also willensstark, klug, oder die Klugheit kann man auch noch durch Tüchtigkeit ersetzen, ja. Also selbst für die Dummen gibt es hier noch einen Ausweg. Und der zweite Punkt ist vielleicht der schwierigste, aktiv zu sein. Aber da hat Stalin auch einen Trick parat. Er sagt, erstens und drittens ergeben schon zweitens. Wenn jemand schon stark ist und auch klug oder tüchtig, dann ergibt sich daraus ja auch schon die Aktivität. Und das treibt mich hier ja auch zum Podcasten, wenn ich mir sagen kann, warum bin ich so passiv, dann kann ich ja den Ausweg finden, wie Stalin meinte, und sagen, ich bin doch eigentlich klug und willensstark, deshalb ergibt sich ja die Aktion von allein. Egal, ich lese hier einfach noch ein Stück weiter, weil das ja schön ist. Hier ist dann auch noch ein Auszug von Ayn Rand, der Antikommunistin par excellence, deshalb einfach sehr schön zu sehen, wie das hier zusammenfließt. Der größte Kommunist aller Zeiten, vielleicht ja, Stalin, zumindest in seinem aktiven Handeln hat es da so weit getrieben wie sonst keiner vor ihm. Und hier die größte Antikommunistin aller Zeiten, Ayn Rand, eine amerikanische Schriftstellerin, die so einen libertären Ansatz verfolgt. Die stimmen hier eigentlich völlig überein, sagt Zizek, im Bereich der unmoralischen Ethik. Ich lese ja einfach mal weiter. Das ist also die knappste Erklärung der unmoralischen Ethik, die jemals abgegeben worden ist. Ein Schwächling, der moralischen Regeln folgt und um seine Schuld besorgt ist, verkörpert dagegen die unethische Moral, welche die Zielscheibe von Nietzsches Kritik des Ressentiments ist. Es ist eine besondere Ironie, dass die präziseste Formulierung derselben unmoralischen Ethik im Bereich der amerikanischen Literatur von der fanatisch antikommunistischen russischen Immigrantin Ayn Rand stammt. Sie findet sich in ihrem ersten US-Erfolg, dem Theaterstück Night of January 16th. Am Anfang werden die 12 Geschworenen zufällig aus dem Publikum ausgewählt. Sie werden auf der Bühne platziert und ziehen sich am Ende des Stücks zurück, bevor sie ihren Schuldspruch verkünden. Rand hatte verschiedene Schlusssätze vorbereitet, je nachdem, ob sie auf schuldig oder unschuldig erkannten. Bei der Entscheidung, die sie zu fällen haben, geht es nicht nur um den Mord an Björn Faulkner, einem skrupellosen Goldmagnaten. Also hat seine treu ergebene Geliebte und Sekretärin ihn ermordet oder nicht? Sondern die Entscheidung betrifft auch zwei entgegengesetzte Ethiken. Also, wir haben hier ein Theaterstück, wo Ayn Rand die Zuschauer selbst mit einbezieht, sie zu Geschworenen macht und sagt, ihr müsst jetzt hier mal entscheiden, wie ist eure Meinung? Hat sie es getan oder ist sie schuldig für diesen Mord oder nicht? Und hier kommt dann eine Passage aus diesem Theaterstück, die einfach sehr schön ist, und da können wir auch sicherlich viel an Nietzsche denken und das mit ihm in Verbindung bringen. Wenn Sie eine Stärke achten, die Ihr eigener Antrieb ist, eine Kühnheit, die Ihr eigenes Gesetz ist, ein Geist, der seine eigene Rechtfertigung ist, wenn Sie fähig sind, einen Mann zu bewundern, der welche Fehler er formal auch gemacht haben mag, nie sein Wesen verraten hat, seine Selbstachtung. Wenn Sie tief in Ihrem Herzen eine Sehnsucht nach Größe und nach einem Gefühl für das Leben jenseits der Leben um Sie herum gespürt haben, wenn Sie einen Hunger kannten, den graue Ängstlichkeit nicht stillen kann. Soweit der Text von Ayn Rand. Das heißt, jemand, der das so sieht und für die unmoralische Ethik eintritt, der wird sagen, sie ist nicht schuldig. Aber jemand, der an die unethische Moral glaubt und sagt, aber wir müssen auf unsere Beziehung zu anderen Menschen schauen, der wird sagen, sie hat hier ihre Pflicht als Bürgerin verletzt und ist folglich schuldig. Gut, soweit von Žižek. Ich fühle mich da nur erinnert an ein anderes Beispiel, das auch Žižek an irgendeiner Stelle brachte. Es gibt diese Oper Don Giovanni von Mozart, wo Don Giovanni so ein Lebemann ist, der einfach ein zügelloses Leben führt und sich nur um seine Lust schert, immer nur von einem Gelage oder von einer Sexorgie vielleicht zur nächsten. Ich kenne das Stück ja gar nicht. Das heißt wohl Don Giovanni. Aber ich kenne nur diese Pointe hier am Ende dann. Als Don Giovanni vor die Wahl gestellt wird, soll er widerrufen und sein bisherigen Leben so abschwören? Oder ansonsten muss er in die Hölle gehen? Das verkündet ihm da ein steinerner Engel. Also der sagt ihm, du hast die Wahl, ja, du kannst jetzt noch sagen, obwohl du das alles so gelebt hast, kannst du jetzt immer noch sagen, okay, es war falsch, was ich da gemacht habe, und dann musst du nicht in die Hölle, aber ansonsten musst du auf ewig in der Hölle schmoren. Und was macht Don Giovanni? Er sagt, ja, ich stehe zu dem, was ich gemacht habe, denn es war genau das Leben, das ich leben wollte, und auch wenn ich dafür in die Hölle gehen muss, das Leben war genau so richtig und ich bin danach immer noch so davon überzeugt wie davor. Das ist wiederum eine ganz schön radikale, unmoralische Ethik. Selbst die Aussicht auf die Hölle lässt ihn noch nicht mal abkommen hier von seinen Lastern und von seinen Untaten. Kant meinte ja immer noch, wenn jemand sagt, er komme nicht von seinen Begierden los, zum Beispiel einer, der immer in Freudenhäuser gehen muss und sagt, er kann einfach nicht, er ist seinem Trieb so ausgeliefert. Da sagte Kant, ja, das glaubt er aber nicht. Also das kann eigentlich nicht so sein. Es gibt doch eine ganz einfache Lösung. Man soll diesen Mann nur mal an einem Galgen vorbeiführen und ihm sagen, die Konsequenz, wenn du das weiter tust, hier dein Laster ausübst, ist, dass du dafür morgen am Galgen baumeln musst. Und da sagt Kant, das würde ihn doch sicher ganz schnell zur Besinnung bringen und ihm klar machen, es gibt doch eine Möglichkeit zu widerstehen, wenn ich diese Begierde ergreife. Da musst du dir nur klar machen, morgen wartet der Galgen auf dich. Aber das ist zu einfach gedacht von Kant. Es ist nämlich nicht so, dass wir darüber hinweggehen können. Oder klar, vielleicht mag das für manche in manchen Fällen wirksam sein, aber es gibt auch Vertreter der unmoralischen Ethik, die selbst dann noch sagen, wenn der Galgen oder die Hölle oder was auch immer da ihm droht, ja, ich will genau so weitermachen. Und heute könnte man ja überlegen, wenn jemand seine Maske nicht tragen will, im Zug zum Beispiel, und sich da hinsetzt und sagt, ich weigere mich kategorisch, eine Maske aufzusetzen, dann müsste mich schon rausschmeißen hier. Auch das ist eine unmoralische Ethik, weil natürlich, man ist unmoralisch in dem Moment, man gefährdet ja die Leben der anderen Menschen, das Virus könnte sich übertragen durch diese Unvorsichtigkeit und diesen Egoismus, könnte man fast sagen. Aber auf der ethischen Seite ist man halt doch im Einklang mit seinen eigenen Überzeugungen. Und klar, wenn jetzt jemand so verstrahlt, in Anführungszeichen, ist und sagt, ich glaube einfach nicht, dass dieses Virus existiert, ja, dann muss er halt trotzdem diesen Weg gehen, meiner Meinung nach. Verdient das dann auch Bewunderung zu sagen, ich bin so konsequent, wenn ich nicht an das Virus glaube, dann darf ich auch keine Maske aufsetzen. Oder zumindest, wenn sie mich stört, dann sollte ich sagen, nee, es existiert ja nicht, das Virus. Aber klar, es gibt auch Leute, die natürlich subtiler argumentieren und schon vielleicht an das Virus glauben, aber nicht an die Maske glauben, aus welchen Gründen auch immer. Ich sage einfach, das ist auch in gewissem Sinne bewundernswert, weil man damit ja ausdrückt, die Moral ist nicht alles, sondern es gibt noch eine Ebene darüber, die Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben leben und sind wir damit im Einklang mit unseren Vorstellungen. Jetzt können wir vielleicht mal auf Friedrich Nietzsche zu sprechen kommen. Ja, da habe ich mir hier einfach eine Stelle rausgesucht. Die wollte ich mal gern vorlesen aus Jenseits von Gut und Böse. O Sancta Simplicitas, in welcher seltsamen Vereinfachung und Fälschung lebt der Mensch. Man kann sich nicht zu Ende wundern, wenn man sich erst einmal die Augen für dies Wunder eingesetzt hat. Wie haben wir alles um uns hell und frei und leicht und einfach gemacht? Wie wussten wir unserem Sinn einen Freipass für alles Oberflächliche, unserem Denken eine göttliche Begierde nach mutwilligen Sprüngen und Fehlschlüssen zu geben? Wie haben wir es von Anfang an verstanden, uns unsere Unwissenheit zu erhalten, um eine kaum begreifliche Freiheit, Unbedenklichkeit, Unvorsichtigkeit, Herzhaftigkeit, Heiterkeit des Lebens, um das Leben zu genießen? Und erst auf diesem nunmehr festen und granitenen Grunde von Unwissenheit durfte sich bisher die Wissenschaft erheben. Der Wille zum Wissen auf dem Grunde eines viel gewaltigeren Willens, des Willens zum Nichtwissen, zum Ungewissen, zum Unwahren. Nicht als sein Gegensatz, sondern als seine Verfeinerung. Mag nämlich auch die Sprache nicht über ihre Plumpheit hinaus können und fortfahren von Gegensätzen zu reden, wo es nur Grade und mancherlei Feinheit der Stufen gibt. Mag ebenfalls die eingefleischte Tartüferie der Moral, welche jetzt zu unserem Fleisch und Blut gehört, uns Wissenden selbst die Worte im Mund umdrehen. Hier und da begreifen wir es und lachen darüber, wie gerade noch die beste Wissenschaft uns am besten in dieser vereinfachten, durch und durch künstlichen, zurechtgedichteten, zurechtgefälschten Welt festhalten will, wie sie unfreiwillig willig den Irrtum liebt, weil sie, die Lebendige, das Leben liebt. Das sind also starke Worte von Nietzsche hier in Jenseits von Gut und Böse. Kapitel 24 war das komplett. Das ist ein Kapitel, wo man erstmal sacken lassen muss. Und ich muss da natürlich intuitiv an die ganzen Klimadiskussionen und Fridays for Future denken, wo immer wieder dieser zermürbende Satz kommt, aber die Wissenschaft, die sagt es doch ganz klar. Ja, was ist diese Wissenschaft? Das ist für Fridays for Future so eine obskure, allwissende Instanz wie Gott früher, die uns so Befehle gibt von oben herab und eine Moral definiert und sagt, so und so muss es geschehen, weil, ja klar, die Wissenschaft. Aber nein, was ist die Wissenschaft eigentlich? Nietzsche meint, sie ist ein Wille zum Wissen auf dem Grunde eines viel gewaltigeren Willens, nämlich dem Willen zum Nichtwissen. Ich glaube, das muss man sich erstmal begreiflich machen. Für mich jedenfalls ist absolut begreiflich, dass dieser Wille in mir, etwas zu erkennen, logische Schlüsse zu ziehen, Erkenntnisse zu gewinnen, der ist vielleicht da, aber dass dieser Trieb wirklich nicht so stark ist, wie wir vielleicht immer meinen, da hat Nietzsche auf jeden Fall recht, und dass es da einen viel, viel gewaltigeren Trieb in uns gibt, nämlich den zum Ungewissen, die Dinge im Unklaren lassen. Alles Sein strebt zur Oberfläche hin, schreibt Nietzsche an einer anderen Stelle. Weil das Oberflächliche ja auch das Leben erst erträglich macht. Wir können nicht immer in die Tiefe gehen und alles so genau ergründen, sondern das Scheinen, das schöne Glitzern, das ist das, was das Leben ist. Und wenn man das Leben liebt, dann muss man ja auch diese Oberfläche und diese Lüge, in Anführungszeichen, lieben. Und hier sagt er, sogar die Wissenschaft, sogar die liebt die Lüge, weil sie lebendig ist, und an dieser zurechtgedichteten Welt festhalten will. Natürlich, wenn wir Wissenschaft betreiben, stellen wir Hypothesen auf, sagen wir in der Physik, da stellen wir uns ein Atom so vor, als bestehend aus nur ein paar Protonen, Neutronen, Elektronen, und wir können uns erstmal auf dieses Modell einlassen, auch wenn es in Wirklichkeit doch noch komplizierter ist und es mehr Teilchen gibt. Aber wir müssen halt alles erstmal so vereinfachen, sonst könnten wir überhaupt keine Aussagen mehr treffen. Also wie sollen wir überhaupt jemals anfangen, Physik zu betreiben, wenn wir nicht mal hier dieses einfache Modell voraussetzen können, das Elektron, das so als kleines Teilchen einfach um den Atomkern schwirrt. Und erst dann gibt es so Grade, wie Nietzsche schreibt. Es gibt nicht die Wahrheit, sondern es gibt so Grade und Verfeinerungen. Dann merken wir, es ist vielleicht gar kein Teilchen, dieses Elektron, sondern eher so eine Wolke, die da rumschwirrt. Man kann es nicht genau lokalisieren. Es ist eine Wolke, wo wir immer nur eine Wahrscheinlichkeit angeben können, dass es sich jetzt an diesem Ort genau aufhält, aber wir können es nie sicher sagen. Das ist ja nur so ein Beispiel. Ich bin kein Physiker, aber ich kann hier vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich auch mal Physik studiert habe, 2 Semester. Und das fand ich doch eine beeindruckende Wissenschaft. Ich habe es sehr bereut, das dann abgebrochen zu haben und dass ich zur Informatik gewechselt bin. Da ist nur der Widerspruch zwischen diesen Wissenschaften, die Physik so lebendig, ja, so verschwenderisch in ihren Ideen, und die Informatik zermürbend, also wirklich, wirklich träge, grau in grau. Und vielleicht ist dadurch einfach auch meine Sicht auf die Wissenschaft zu erklären, dass ich die heute so ein bisschen mit Geringschätzung auch betrachte, weil gerade aus dieser Erfahrung dieses Informatikstudiums mir da einfach hängen blieb, dass da nicht besonders viel Witz dran ist an der Wissenschaft. Und wenn ich Physik studiert hätte, dann hätte ich vielleicht jetzt auch einen positiveren Blick auf die ganze Sache. Aber deshalb meine ich nur, diese ganze Fixiertheit auf Wissenschaftlichkeit, die Fridays for Future da immer wieder vorträgt, nee, sagen sie, wir machen ja keine politischen Forderungen. Wir sind doch die Vermittler zwischen Wissenschaft und Politik. Wir sagen doch nur, was die Wissenschaft hier schon glasklar festgestellt hat. Das nervt mich wirklich und das kann ich nicht hören. Aber vielleicht auch daraus erklärbar. Also liebe Leute, studiert nicht Informatik, es gibt viel anderes Schönes. Und ihr könnt ja immer noch Softwareentwickler werden. Das braucht wirklich nicht viel Training, dass man ein bisschen programmieren lernt. Das lernt man auch im Informatikstudium eigentlich nur in den ersten 2 Semestern. Dann geht es da gar nicht mehr drum. Von dem her, studiert einfach, worauf ihr Lust habt. Und am Ende kann man immer noch Softwareentwickler werden. Das ist wirklich ein ganz guter Job. Da kann ich nur sagen, ja, das ist am Ende doch ein versöhnliches Ende einer Studienwahl hier. Aber das soll ja auch kein Reality-Podcast werden, wo ich hier von meinem Leben erzähle. Deshalb kommen wir lieber auf Nietzsche zurück. Ich hatte ja schon eine Stelle vorgelesen in Episode 11. Und ja, irgendwie fand ich, ist da die Verbindung zu Trump noch nicht so ganz rausgekommen. Deshalb wollte ich diese Stelle hier nur noch mal kurz anreißen. Da ist also jetzt die Rede in der Genealogie der Moral davon, dass man seine Feinde, Unfälle und selbst seine Untaten nicht lang ernst nehmen kann. Das ist das Zeichen starker, voller Naturen, also der Herren, von denen Nietzsche spricht. Und dass diese Herren über nachbildende, ausheilende Kräfte verfügen. Das ist etwas, was man auf Trump beziehen kann. Er lässt so eine Kritik vielleicht scheinbar an sich abperlen und hat so einen Überschuss an Kräften, die ihn dann wieder heilen von so viel Kritik und Hass, die da natürlich seit Jahren auf ihn einprasseln, weil er das alles nicht lang ernst nehmen kann. Vielleicht macht er auch mal Fehler und sagt sich, ja, das habe ich nicht gut gemacht. Vielleicht kommt das mal vor, dass er so im Stillen ein Eingeständnis hat. Oder auch bei Corona haben wir es ja gesehen, dass er gesagt hat, er hätte dann nur das so runtergespielt am Anfang, um eine Massenpanik zu vermeiden. Das kann man ihm schon auch abnehmen und dann sagen, ja, da hat er vielleicht einen Fehler gemacht und ist dann mit sich selbst auch nicht so im Reinen, überlegt sich dann, oh, da sind vielleicht auch Menschen wegen mir gestorben, weil ich da nicht so schnell gehandelt habe am Anfang von der Pandemie. Aber er kann es halt nicht lang ernst nehmen. Und genau das macht es aus, dass man überhaupt das Leben genießen kann. Also mir geht es hier um viel mehr als Trump. Ist doch egal, was der macht im Weißen Haus, aber wir selber müssen doch mal überlegen, können wir eigentlich das Leben noch genießen, wenn wir unsere Untaten, Unfälle und Feinde immer so lang ernst nehmen und so lange daran zu kauen haben, dass wir das gar nicht mehr verdauen können. Nee, sondern es ist besser, die wirklich abzuschütteln und da wirklich so ein bisschen geistlos zu sein wie Trump und zu sagen, nee, komm, das vergessen wir alles. Das Vergessen ist wirklich auch eine heilsame Kraft. Und man kann so viel Gewürm mit einem Ruck von sich schütteln, sagt Nietzsche. Das ist doch ein schöner Satz. Das war also nochmal kurz zu den Herren. Jetzt will ich aber hier ein Kapitel vorlesen, was mich einfach so zum Lachen gebracht hat. Kapitel 14 hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das ganz vorlesen kann. Nur noch ein Wort, wobei Nietzsche auch die Rede war von den alten Griechen, mit denen er sich natürlich viel beschäftigt. Perikles, ein führender Politiker damals im demokratischen Zeitalter Griechenlands. So ungefähr 450 vor Christus hat er seine berühmte Leichenrede gehalten und darin gesagt, wir Griechen, wir sind so berühmt und haben uns auf der ganzen Welt einen Namen gemacht, überall unsere Spuren hinterlassen und unsere und unvergängliche, ewige Denkmale aufrichtend, im Guten wie im Schlimmen. Das hebt Nietzsche hervor, dass er sagt, und im Schlimmen. Also, die Griechen haben natürlich auch furchtbare Kriege geführt, gegen die Perser zum Beispiel, die da eingefallen sind, alle möglichen Kriege und haben da vielleicht auch Grausamkeiten begangen, die vorher noch nicht denkbar waren in der Kriegsführung. Und da sagt Perikles, ja, natürlich erkennt er das an. Wir sind nicht nur die Guten, so wie wir heute meinen, wir modernen Menschen. Wenn wir sagen, wir, also eine Macht wie die USA könnte nicht sagen, wir haben uns doch im Guten wie im Schlimmen da Denkmale aufgerichtet im Irakkrieg. Nee, sondern wir sind doch immer nur die Guten. Und wir können diesen Schritt nicht machen, zu sagen, okay, auch da, wo wir was Schlimmes gemacht haben, auch das wird bleiben und ist irgendwie eine Leistung, dass auch wenn es mit Grausamkeit zu tun hatte, ist irgendwie auch was, was von uns übrig bleiben wird. Ja, also ich denke, die Verbindung zu Trump ist klar geworden bei dem Text Auszug von vor. Er hat natürlich auch diesen großen Willen zur Unwissenheit, kann man sagen, sich die Welt so zurechtbiegen, wie er es gern hätte. Und er will vielleicht gar nicht so viel dazu dann, aber das ist ja ganz okay, weil, wie wir gesehen haben im 11. Podcast, guter Trump, böser Trump, da haben wir dieses Werbevideo gesehen und ich fand da seine Beschreibung der aktuellen Zustände einfach schon so, ja, markant und in vielen Punkten zutreffend, dass man sagen kann, wenigstens spricht das aus und viel mehr kann man vielleicht auch gar nicht mehr verlangen heutzutage von einem Politiker. Ich bin damit schon ganz zufrieden, dass da mal einer kommt und es hinstellt und sich hinstellt und diese Erkenntnisse so ausspricht. Und wenn der dann halt nicht diesen Drang zum Wissen hat, sondern einen größeren Drang zur Unwissenheit und zum Künstlichen, Zurechtgedichteten, dann ist das kein Problem, sondern dieser Drang ist in uns allen und auch in den Mainstream-Medien, die ihn dann kritisieren, ist natürlich eine Welt am Werk, ein Weltbild, das auch von Grund auf künstlich und zurechtgedichtet ist. Also da kommen wir nicht raus und wir müssen das einfach einsehen. Die einzige Lösung ist, eine andere Perspektive auf Wissen und Nichtwissen einzunehmen und zu sagen, komm, wir sehen das ein. Der Wille zum Nichtwissen ist eigentlich viel größer und auch viel schöner und erstrebenswerter, dieser Zustand des Nichtwissens, als der umgekehrte Wille zum Wissen. Aber jetzt will ich hier mal in diese Werkstatt der Ideale hinabsteigen. Nietzsche beschreibt es also so, es gibt eine Werkstatt auf Erden, wo man Ideale herstellt und wie könnte es anders sein? Da stimmt es ziemlich, es ist miefig und duster. Nietzsche würde sich da nicht wohlfühlen, weil er ja immer so sensibel reagiert hat auf Umweltreize, also auf die kleinsten Wetterumschwünge hat er so reagiert und konnte dann nur noch im Bett liegen bei falschem Wetter. Deshalb ist er auch immer wieder rumgereist, von der Schweiz in Sils Maria nach Italien, Rapallo, Genua, Nizza in Frankreich und wieder nach Deutschland. Also immer hin und her, immer auf der Suche nach den besten klimatischen Bedingungen. Und Nietzsche war ein Mensch, der sich vor allem durch seinen Geruchssinn auszeichnet, wie er selber sagt. Der Geruchssinn war nämlich so stark, dass es einfach nicht ausgehalten hat, in der Nähe von etwas Unreinem, Stinkendem, Verkommenem zu sein. Und dieses Verkommene, meint er, ist halt diese Moral, nach der wir da streben, wir modernen Menschen, und wie wir uns unsere Ideale fabrizieren. Das, sagt er, ist das eigentlich Unerträgliche für ihn, dass er diese Luft da schnuppern muss, diese miefige Idealluft. Aber ich denke, ich steige da einfach mal ein in den Text. Er ist 2-3 Seiten lang, aber ich glaube, es lohnt sich, dass wir den uns in Gänze mal zu Gemüte führen. Will jemand ein wenig in das Geheimnis hinab und hinuntersehen, wie man auf Erden Ideale fabriziert? Wer hat den Mut dazu? Wohlan, hier ist der Blick offen in diese dunkle Werkstätte. Warten Sie noch einen Augenblick, mein Herr Vorwitz und Wagehals. Ihr Auge muss sich erst an dieses falsche, schillernde Licht gewöhnen. So, genug, reden Sie jetzt. Was geht da unten vor? Sprechen Sie aus, was Sie sehen, Mann. Mann der gefährlichsten Neugierde. Jetzt bin ich der, welcher zuhört. Ich sehe nichts, ich höre umso mehr. Es ist ein vorsichtiges, tückisches, leises Munkeln und Zusammenflüstern aus allen Ecken und Winkeln. Es scheint mir, dass man lügt. Eine zuckrige Milde klebt an jedem Klange. Die Schwäche soll zum Verdienste umgelogen werden. Es ist kein Zweifel. Es steht damit so, wie Sie es sagten. Weiter. Und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur Güte. Die ängstliche Niedrigkeit zur Demut, die Unterwerfung vor denen, die man hasst, zum Gehorsam. Nämlich gegen einen, von dem sie sagen, er befehle diese Unterwerfung, sie heißen ihn Gott. Das Unoffensive des Schwachen, die Feigheit selbst, an der er reich ist, sein an der Tür stehen, sein unvermeidliches Warten müssen, kommt hier zu guten Namen, als Geduld, es heißt auch wohl die Tugend, das sich nicht rächen können, heißt sich nicht rächen wollen. Vielleicht selbst Verzeihung. Auch redet man von der Liebe zu seinen Feinden und schwitzt dabei. Weiter. Sie sind elend. Es ist kein Zweifel, all diese Munkler und Winkelfalschmünzer, ob sie schon warm beieinander hocken. Aber sie sagen mir, ihr Elend sei eine Auswahl und Auszeichnung Gottes. Man prügle die Hunde, die man am liebsten habe. Vielleicht sei dies Elend auch eine Vorbereitung, eine Prüfung, eine Schulung. Vielleicht sei es noch mehr etwas, das einst ausgeglichen und mit ungeheuren Zinsen in Gold, nein, in Glück ausgezahlt werde. Das heißen sie die Seligkeit. Weiter. Jetzt geben Sie mir zu verstehen, dass Sie nicht nur besser seien als die Mächtigen, die Herren der Erde, deren Speichel Sie lecken müssen. Nicht aus Furcht, ganz und gar nicht aus Furcht, sondern weil es Gott gebietet, alle Obrigkeit zu ehren. Dass Sie nicht nur besser seien, sondern es auch besser hätten, jedenfalls einmal besser haben würden. Aber genug, genug, ich halte es nicht mehr aus. Schlechte Luft, diese Werkstätte, wo man Ideale fabriziert, mich dünkt, sie stinkt vor lauter Lügen. Nein, noch ein Augenblick. Sie sagt noch nichts von dem Meisterstücke dieser Schwarzkünstler, welche Weiß, Milch und Unschuld aus jedem Schwarz herstellen. Haben Sie nicht bemerkt, was Ihre Vollendung im Raffinement ist, Ihr kühnster, feinster, geistreichster, lügenreichster Artistengriff? Geben Sie Acht, diese Kellertiere voll Rache und Hass, Was machen Sie doch gerade aus Rache und Hass? Hörten Sie je diese Worte? Würden Sie an, wenn Sie nur Ihren Worten trauten, dass Sie unter lauter Menschen des Ressentiments sind? Ich verstehe, ich mache nochmals die Ohren auf. Ach, ach, und die Nase zu. Jetzt höre ich erst, was Sie oft schon sagten. Wir Guten, wir sind die Gerechten. Was Sie verlangen, das heißen Sie nicht Vergeltung, sondern den Triumph der Gerechtigkeit. Was Sie hassen, das ist nicht Ihr Feind, nein. Sie hassen das Unrecht, die Gottlosigkeit. Was Sie glauben und hoffen, ist nicht die Hoffnung auf Rache, die Trunkenheit der süßen Rache, süßer als Honig, nannte sie schon Homer, sondern der Sieg Gottes, des gerechten Gottes über die Gottlosen. Was ihm zu lieben auf Erden übrig bleibt, sind nicht ihre Brüder im Hasse, sondern ihre Brüder in der Liebe, wie sie sagen. Alle Guten und Gerechten auf der Erde. Und wie nennen sie das, was ihnen als Trost wieder alle Leiden des Lebens dient? Ihre Phantasmagorie der vorweggenommenen zukünftigen Seligkeit. Wie? Höre ich recht? Sie heißen es das jüngste Gericht, das Kommen ihres Reichs, des Reichs Gottes, einstweilen aber leben sie im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung. Genug, genug. Ja, an dieser Stelle war es dann also wirklich genug, selbst für denjenigen, der da so vorwitzig nachforschen wollte. Denn dieser Schluss ist ja wirklich bemerkenswert. Hier wird ja am Ende die Frage gestellt, wie kann man also aus jedem Schwarz weiße Milch herstellen, aus der Rache und dem Hass die Unschuld? Also wie geht das, diese Umkehrung? Denn die Sklaven, die hassen doch auch ihre Herren, wie wir in der Folge 11 gesehen haben. Ist dieser Hass doch so tief und so ursprünglich? Aber wie können sie das dann umdrehen und daraus etwas Gutes machen? Und da kommt am Schluss die bemerkenswerte Wendung. Das, was den Leuten da unten in der Werkstätte so als Hoffnung, als Hoffnungsschimmer erscheint, was ihr ganzes elendes Leben erträglich macht, ist das jüngste Gericht. Also eine Instanz, die wir heute vielleicht eher als negativ, mit negativen Ideen assoziieren würden, weil da soll ja so über uns gerichtet werden, ob wir schön brav waren, ob wir gesündigt haben. Und es steht natürlich auch klar im Raum bei diesem Gericht, dass man dann in die Hölle verwiesen wird, also kein besonders angenehmes Gericht, um davor zu stehen. Aber genau dieses Gericht ist dann doch die Hoffnung der Elenden da unten in der Werkstatt, die an ihren Idealen feilen. Wir können hier natürlich die Parallele zu Slavoj Žižek wagen, der ja auch sagt, das jüngste Gericht, das ist diese Instanz des großen Anderen. Also die Vorstellung, dass da noch etwas kommt, was uns im Nachhinein irgendwie bewerten würde. Und diese Vorstellung ist natürlich abzulehnen laut Žižek. Nur so können wir uns freimachen, wenn wir sagen, das existiert nicht. Das jüngste Gericht, dieser große Andere, ist eine reine Einbildung. Wenn wir dann nochmal auf Stalin zurückkommen können. Ja, Stalin, der war natürlich auch ein freier Geist, könnte man sagen, weil er sich da ja frei gemacht hat von der herkömmlichen Moral. Aber laut Žižek ist er dabei noch nicht weit genug gegangen. Weil was war das jüngste Gericht aus der Sicht Stalins? Also er konnte sich nicht freimachen von dieser Perspektive des jüngsten Gerichts. Er musste auch noch diese Vorstellung behalten. Es wird am Ende ein jüngstes Gericht geben, aber natürlich nicht in dieser religiösen Form, wie davor im Christentum. Nein, da haben sich die Kommunisten ja davon losgelöst. Aber in Form der historischen Auslegung. Die Historiker werden ja einst zurückblicken auf die Sowjetunion und werden dann die ganzen Schandtaten von Stalin ins Gute verkehren, so ist die Hoffnung. Also die werden sagen, diese Säuberungen, die Gulags, die waren alle notwendig, weil damit ja der Kommunismus aufgebaut wurde. Und das ist immer noch diese Perspektive, von der Stalin nicht ablassen kann. Er kann auch nicht sagen, nee, der große andere existiert nicht, sondern er muss auch immer noch betonen, ja, dieses Gericht wird irgendwann kommen und wird mir Recht geben. Ich habe hier das Richtige durchgesetzt, den Weltgeist, das Objektiv Richtige, hier den Kommunismus aufzubauen, habe ich halt mit aller Härte durchgesetzt. Und dieses jüngste Gericht wird das dann belegen. Also wir sehen, es reicht nicht, sich von Gott frei zu machen. Wir müssen uns auch von jedem Überrest des großen Anderen freimachen, von jedem jüngsten Gericht im übertragenen Sinn. Nur weil wir heute atheistisch sind, heißt das nicht, dass wir nicht mehr ans jüngste Gericht glauben, sondern wir glauben vielleicht viel mehr als vorher. Nur ist uns das nicht so bewusst. Und diese obskure Instanz, die uns dann beurteilen soll, die spielt sich vielleicht mehr auf der unbewussten Ebene ab. Was ist mit dem Klimawandel? Wir sind doch Klimasünder, wenn wir nicht unsere Flüge dann schön wieder abgelten mit irgendwelchen Ablasshandelszertifikaten. Unsere Produkte, die müssen doch fair hergestellt sein und es darf da kein zu großer CO2-Fußabdruck entstehen. Aber was passiert dann? Also eine solche Haltung setzt doch konsequenterweise auch ein jüngstes Gericht voraus, das irgendwann nochmal gerichtet wird und gesagt wird, ja, du hattest hier so und so einen CO2-Fußabdruck. Auch wenn man nicht in dem Sinne daran glaubt, dass dieses Gericht so stattfindet und abläuft, ist dieser Glaube trotzdem vorhanden, behaupte ich. Und man kann sich auch die Frage stellen, die Leute von früher, haben die wirklich so an das jüngste Gericht geglaubt, dass da Gott sitzt mit dem Hammer und den Richterspruch sagt und dann, du musst hier links in die Hölle oder hier rechts ins Paradies? Nee, vielleicht haben die auch nicht so im wörtlichen Sinne dran geglaubt, wie wir heute halt auch nicht so im wörtlichen Sinne daran glauben, an diesen CO2-Fußabdruck, dass der irgendwann doch nochmal objektiv über uns richten wird. Aber der Glaube ist trotzdem da, so unterbewusst im übertragenen Sinne irgendwie leitet er doch ganz schön unser Handeln. Aber kommen wir nochmal zurück zum Text. Das war nur so intensiv, dass ich da ja erstmal abschweifen musste, habe ich jetzt gespürt. Ich konnte gar nicht darauf zurückkommen. Das war so eine intensive Erfahrung, das hier nochmal vorzulesen. Was ich hier nur lustig finde, ist diese Passage, dieser Satz, die Unterwerfung vor denen, die sie hassen. Das wird dann umgedeutet zum Gehorsam. Und nicht nur Gehorsam, sondern es ist sogar auch eingebettet in die moralische Ordnung. Also weil Gott das befiehlt, unterwirft man sich da diesen Herrschern. Und nicht, weil man Angst vor denen hat und weil die halt mächtiger sind als man selbst und ja, man einfach vor denen kuscht, sondern nee, man fabuliert sich da sowas zurecht. Ah ja, Gott, der befiehlt ja alle Obrigkeit zu ehren und deshalb knien wir da vor unseren Herrschern. Aber nicht etwa, weil wir Angst hätten oder so. Nee, nee, es ist ganz klar, nicht aus Furcht, sondern weil es Gott gebietet. Das ist ein interessanter Kniff, finde ich. Aber warum ist der nötig? Kann man nicht gleich ganz auf Gott verzichten und sagen, ja, wir knien halt hier, weil tatsächlich sind die Herrscher ja in der Position der Stärkeren und könnten uns hier vielleicht einfach zertreten mit ihren Füßen. Es ist so die gesellschaftliche, die besitzende Klasse, die verfügt über die Produktionsgüter, könnte man marxistisch sagen. Und was sollen da die Arbeiter tun, außer halt zu kuschen und genau das zu machen, was von ihnen verlangt wird. Der Marxismus ist dann ja schon mal ein Fortschritt zumindest gegenüber dem, weil die Arbeiter, die bleiben da jetzt nicht in dieser schlechten Moralgrotte, sondern sagen sich, nee, wir wollen hier höhere Löhne und wir sind nicht zufrieden, bis wir das erreicht haben. Also die sagen sich, nee, es gibt hier etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Es gibt diese Beute der gesellschaftlichen Kämpfe und wir müssen hier einfach nur für unser Ziel eintreten. Die Menschen da in der Werkstatt, die Menschen des Ressentiments, die sagen dann aber, okay, wir müssen an den Verhältnissen, wie sie heute sind, ja eigentlich gar nichts ändern, weil irgendwann haben wir es ja mal besser in Zukunft. Also sie sagen, sie sind nicht nur besser als ihre Herren, sondern sie haben es auch besser. Oder zumindest irgendwann in der Zukunft halt dann, nach dem jüngsten Gericht, werden sie es endlich mal besser haben. Und deshalb müssen sie ja auch gar nichts ändern an ihrem Zustand jetzt, der halt so elend ist. Sie können da einfach bleiben in dieser Grotte, in dieser dunklen, miefigen Werkstatt und nicht wie die marxistischen Arbeiter dann losstürmen und sagen, wir wollen hier aber, dass sich vor dem Tod schon was bessert und dass dieses Leben vor dem Tod schon lebenswert ist und nicht erst danach. Gut, ich glaube, das reicht dann soweit für Nietzsche für heute. Es gibt noch andere Punkte auf meiner Liste. Und ich denke, wir machen mal weiter mit Robert Faller, der hier schon öfters Thema war, aber hier müssen wir nochmal einsteigen. Und zwar passt das genau zu dem, was ich da gerade gesagt hatte mit den Arbeitern, die um eine bessere Welt, um ihr Leben vor dem Tod kämpfen. Faller konstatiert an der Stelle in seinem Buch Zweite Welten, dass wir heute immer weniger in materialistischen Kategorien denken. Der Materialismus, sagte, ist eine Philosophieschule, die wir von der Antike geerbt haben. Also wir haben Glück, dass diese griechischen Philosophen war, die haben schon den Materialismus erfunden. Und der beruht, grob gesagt, auf der Vorstellung, dass die materielle Welt ja alles bereithält, was wir zu einem guten Leben brauchen. Wir müssen nicht so sehr auf eine Welt hinter den Dingen oder ein Leben nach dem Tod hoffen, sondern materialistisch gesehen können wir sagen, es ist doch auch gut, wenn wir hier zum Beispiel das Essen genießen können. Ein griechischer Philosoph meinte, die Freude des Bauches ist der Ursprung aller Lüste und alle anderen Lüste sind nur eine Verfeinerung dieser Bauchlust am Essen. Und so ist es der Grundtenor der materialistischen Philosophie. Heute aber, sagt Faller, klingt uns das immer mehr fremd. Weil wir haben uns ja angewöhnt zu sagen, das Sein ist doch wichtiger als das Haben. Es ist nicht so wichtig, was du hast. Es sind ja nur materielle Güter. Es ist doch wichtig, be yourself, da wirklich was zu sein, diese einzigartige Identität. Und was du hast, das ist doch nur dumme Konsumgüter. Das kann nicht so toll sein. Ich lese mal einen Abschnitt vor. Das hat zur Folge, dass unsere politischen Haltungen, Forderungen und Engagements immer mit dem selbstachtungstrunkenen Satz beginnen. Wir sehen ein, in Klammer, dass wir die Umwelt schonen, die Sicherheit gewährleisten, die Gesundheit fördern müssen, etc. Und niemals mit dem nüchternen Satz, wir wollen haben. Das Einsehen ist aber keine emanzipatorische Kraft. Auf diese Art von Pseudovernunft trifft vielmehr genau das zu, was Gilles Deleuze in anderem Zusammenhang einmal feststellt. Diese Vernunft ist die Gesamtheit der Gründe, die die Menschheit sich gibt, um zu gehorchen. Nur wenn Menschen auf dem beharren, was sie für das gute Leben brauchen, befreien sie sich. Mit dem Einsehen dagegen beginnt immer eine Pseudopolitik, die letztlich ins Gehorchen führt. diesen Punkt von Deleuze habe ich auch noch nicht ganz verstanden, klingt aber sehr pikant. Die Vernunft ist die Gesamtheit der Gründe, die man sich gibt, um zu gehorchen. Und tatsächlich ist ja so eine Floskel, dass man sagt, wir müssen doch, sei doch mal vernünftig, komm doch zur Vernunft. Also Vernunft ist vielleicht einfach so etwas, an das wir appellieren, wenn wir einfach wollen, dass der andere unseren Willen annimmt und umsetzt, also gehorchen soll. Und klar, so könnte man es auch in Bezug auf Fridays for Future sagen, die ich ja hier nicht so im Grund und Boden kritisieren möchte. Ja, ich finde das sehr gut, dass Leute sich da engagieren. Und diese eine Aktivistin Leonie, glaube ich, die im Aufwachen-Podcast war, diesen Januar, das weiß ich noch genau, Januar, die fand ich sehr sympathisch und hat da wirklich auch gute Punkte gemacht im Podcast. Aber trotzdem hier das Beispiel Fridays for Future, klar. Es wird immer an die Vernunft appelliert und daran, dass es doch unausweichlich ist, dass man da etwas einsieht. Man muss es doch mal einsehen. Die IPCC-Berichte liegen doch vor. Wir müssen da doch nur mal reinsehen und es einsehen, was zu tun ist. Aber Deleuze sagt eben, ja, die Vernunft, die ist vielleicht auch nur so ein trojanisches Pferd, das uns dazu bringen soll, zu gehorchen. Weil warum soll man überhaupt etwas einsehen? Warum kann man nicht einfach mal mit einer radikalen Forderung vortreten und sagen, wir wollen jetzt eine Lohnerhöhung haben um 5%? Klar, das machen ja jetzt gerade die Angestellten im öffentlichen Dienst, wie man da hören kann, im Einmischen-Podcast, auch ein sehr guter Podcast. Da gibt es ja schon noch solche Forderungen, aber wenn wir auf die große Politik schauen, dann ist der Modus, in dem man sich da befindet, doch immer so ein Wir sehen ein. Also nach einem Terroranschlag sagen die Innenminister dann, okay, jetzt sehen wir ein, dass wir da was machen müssen an der Sicherheitspolitik. Wir müssen hier und da unsere Register noch besser zusammenlegen, wie schon seit 10 Jahren davon die Rede ist in der EU. Man muss sich da besser koordinieren. Also wir sehen ein, dass wir da was tun müssen. Wir sehen ein, könnte man jetzt sagen, bei Corona, wo uns auffällt, 40% der Leute sind Risikogruppe. Wir sehen ein, dass wir die Gesundheit fördern müssen. Aber das ist ein gefährliches Einsehen, weil wir sollen damit also nur gehorchen. Die Leute sollen gesund leben und dieses Dogma nicht mehr so hinterfragen. Wie Wolfgang im 29er-Podcast sagte, es ist doch wunderschön, wenn Leute auch mal sagen, nee, ich will ungesund leben und lass mir das auch nicht nehmen. Das findet er wunderschön und Stefans Kommentar war dann nur ja. Okay, aber findet man damit heutzutage noch Gesellen mit dieser Einstellung? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Dann bleibt man vielleicht einsam, aber es ist doch auch mal eine gute Grundhaltung zu sagen, nee, ich sehe nicht ein, dass ich gesund leben soll. Warum soll ich mir hier so viele Gedanken machen darüber, welches Gemüse und wie viel Zucker und Kohlenhydrate ich esse? Wenn mich das doch einfach viel zu sehr beschäftigt und viel zu sehr in Anspruch nimmt und ich dann einfach immer so am Zweifeln bin, ob ich da gerade meinem Ideal gerecht werde, ist besser, ich esse einfach, worauf ich Hunger habe und das dann auch mal eine Pizza oder eine große Tafel Schokolade, die ich auf einmal einfach so in mich reinstopfe. Aber das ist immer noch gesünder eigentlich als diese Fixierung aufs Gesundsein, weil das kann ja auch psychisch nicht mehr ganz gut sein, wenn sich alles nur noch darum dreht, wir dürfen nur gesunde Nahrungsmittel zu uns nehmen. Also stattdessen sollte man hier auch bei der Gesundheit mal dazu übergehen, zu sagen, nicht wir sehen ein, sondern wir wollen haben. Ich will diese Tafel Schokolade haben und ich will diesen Döner haben, weil es ist nun mal ein materielles Gut und heutzutage ein bisschen verpönt, aber es ist mir egal. Ich will den haben, weil er schmeckt und weil er so lecker und herzhaft aussieht. Das sollte man mal an den Anfang der Politik stellen. Eine Parallele zu Trump, die mir nur einfällt hier, die Mauer, die er einfach haben wollte. Ja? Wie unrealistisch ist das eigentlich, wenn sich jemand hinstellt und sagt, an dieser so hunderte Meilen lange Grenze zwischen Mexiko und den USA, will ich jetzt einfach eine riesige Mauer haben. Ja? Also das ist auch eine Forderung, die nicht so richtig ins Zeitgeschehen passt, wo Politiker immer so auftreten, ja, wir sehen ein. Hillary Clinton hätte dann gesagt, ja, wir sehen ein, dass wir jetzt mal was unternehmen müssen gegen die illegale Immigration, müssen da einfach die Lücken stopfen im System. Wir sehen ein, dass es da noch was zu tun gibt. Also man gesteht dem Gegner damit einen Geländegewinn zu, aber man ordnet sich der großen Vernunft unter und sagt, ja, ich habe jetzt Zugang zu dieser Vernunft und kann deshalb einsehen und posaune nicht einfach nur so heraus, ich will dies oder jenes haben. Aber gut, ich glaube, das war jetzt schon mal ein ganz guter Einstieg hier in Fallers Welt. Und ich habe jetzt schon wieder die Stundenmarke geknackt. Deshalb will ich hier nur noch auf den nächsten Abschnitt zu sprechen kommen von Faller. Und dann können wir es, glaube ich, auch für heute beenden, weil das schon wieder so eine harte Arbeit ist, hier zu sprechen und zu denken. Wir kommen jetzt zu sprechen auf einen Satz von Karl Kraus, ein Journalist aus den 20er Jahren oder zur Zeit des Ersten Weltkriegs war er vielleicht schon aktiv. Jedenfalls hat er mal gesagt, alles, was geschieht, geschieht nur für die, die es beschreiben und für die, die es nicht erleben. Ein Spion, der zum Galgen geführt wird, muss einen langen Weg gehen, damit die im Kino Abwechslung haben und muss noch einmal in den fotografischen Apparat blicken, damit die im Kino mit dem Gesichtsausdruck zufrieden sind. Kraus hat hier also schon vor wahrscheinlich 100 Jahren das beschrieben, was wir heute nur noch mal viel stärker sehen. Die Realität ist schon medialisiert. Es wird alles nur aufgeführt dafür, dass es in den Medien vorkommt. Wie war dieser Satz von Luhmann? Die Realität, wie wir sie kennen, das ist halt die Realität, die wir aus den Massenmedien kennen. Also wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir da so eine reine oder aus eigener Erfahrung so einen Zugang zur Welt hätten, sondern es ist immer schon so vermittelt durch die Massenmedien. Und jetzt tritt hier etwas auf. Wir treten im 20. Jahrhundert ein ins Zeitalter des Hyperrealen, weil genau diese Tatsache, dass alles schon dafür gemacht ist, rezipiert zu werden im Fernsehen, das kennzeichnet das Hyperreale. Also es ist nicht mehr einfach nur real, einfach da die Dinge geschehen und dann beobachtet sie vielleicht wer und berichtet davon, nee, sondern es ist von vornherein schon klar, es wird beobachtet und aus dieser Überlegung heraus, okay, da sind ja Leute, die beobachten, deshalb gehen wir jetzt mal auf die Straße und demonstrieren da, nicht um irgendwen zu überzeugen, der vielleicht auch auf der Straße ist, sondern damit das vielleicht ins Fernsehen kommt und dann die Leute in den Nachrichten von dieser Demo erfahren. Ich war da auch zufällig bei einer Demo von Fridays for Future letztes Jahr und das war wirklich total beeindruckend, also diese Menschenmassen, was man so ja gar nicht mehr gewohnt ist. Ich war da als Arbeiter nur in der Mittagspause und bin da einfach mal ein Stück weit durchgelaufen und ja, es ist so, solche Menschenansammlungen, das kennt man ja gar nicht mehr und das hat schon was Machtvolles, also das hat mich tief beeindruckt und ist ja auch nicht böse gemeint in dem Sinne, dass man sagt, die machen das ja nur, um ins Fernsehen zu kommen. Okay, ja, ist ein bisschen schade, dass sowas nicht mehr gibt in der reinen Form, dass man einfach mal auf die Straße geht und nicht mehr dran denkt, dass man da jetzt, dass da gleich davon berichtet wird. Aber ja, das ist halt die hyperreale Realität, in der wir da leben. Also es geht gar nicht mehr ohne diesen Gedanken, dass das schon diese wahrnehmende Instanz ist. Und ist diese Instanz dann vielleicht der große andere? Das wäre noch zu klären, weil das wäre ja schon ein interessanter Punkt, wenn die Medien, der Journalismus, der hier so berichtet von dem, was vorfällt, wenn der jetzt die Rolle des großen Anderen einnimmt, dann glauben wir doch wieder ans jüngste Gericht. Also dann glauben wir doch wieder, irgendjemand wird das schon wahrnehmen, was hier vor sich geht, und wenn auch nur auf einer oberflächlichen Ebene, das irgendwie verarbeiten und richtig darstellen, was jetzt hier objektiv passiert ist. Aber ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen vom Text vorlesen. Wie bereits Karl Kraus zur Zeit des Ersten Weltkriegs bemerkte, sind die industrialisierten Gesellschaften seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts in zunehmendem Maß geprägt von Kommunikationsmitteln, die das Verhältnis zwischen Realität und Bericht radikal verändert haben. Da der Bericht im Massenmedium selbst eine weitaus massivere Realität ist als alles, wovon er berichtet, verformt er dieses nach seinen eigenen Kriterien. Anderes bringt er hervor, sodass es ohne ihn gar nicht existieren würde. Also der Bericht verformt hier die Realität, so wie ich das verstehe, weil er selbst, der Bericht, einfach die massivere Realität ist. Also da draußen geht irgendwas vor in der Welt, aber das ist ja an sich auch langweilig. Wir brauchen ja diese Medien, wir brauchen heute vielleicht Instagram, TikTok, weil uns das nicht reicht, was da wirklich los ist in der Welt. Und wie No Agenda sich lustig gemacht wird, die Leute laufen nur noch rum mit dem Handy in der Hand und starren da drauf. Also, weil wir brauchen da was, womit die Realität noch angereichert wird. Es reicht nicht, dass da einfach was ist, sondern es muss, irgendwie muss die Realität noch auf anderem Weg zu uns kommen. Und diese Realität der Medien ist so viel massiver, weil sie ja alles verformt, was wir so im ersten Grad wahrnehmen könnten, was wir so einfach auf der Straße sehen könnten. Was wir da heutzutage sehen, ist also schon ein Produkt dessen, dass es da Medien gibt. Klar, wenn jetzt alle nur noch mit dem Handy in der Hand rumlaufen, dann ist das ja sogar noch frappierender als diese Beispiele davon vor 100 Jahren mit den Demos, die nur stattfinden, weil sie halt ins Fernsehen kommen wollen. Jetzt geht es aber nochmal um einen interessanten Satz. Das Medium ist schon die Botschaft, wird hier gesagt. Das Medium, also wenn ich mir die Süddeutsche kaufe, dann weiß ich schon, das ist so eine Zeitung, die hat vielleicht einen bestimmten politischen Hintergrund. Man sagte vielleicht mal linksliberal. Also vielleicht geht es gar nicht darum, was ich in dieser Zeitung dann lesen kann, sondern einfach, dass ich mich damit hinsetze, so im Zug, und dann wissen die Leute ja, dass ich ein Linksliberaler bin. Aber was wirklich Neues werde ich dann natürlich nicht mehr erfahren in der Zeitung, denn es steht ja schon von vornherein fest, wie die Haltung da zur Welt ist. Aber das Medium an sich ist die Botschaft. Also dieses Medium, die Süddeutsche Zeitung, die schafft so viel von sich selbst, auch ihre eigene Identität ist so stark und so übergroß, dass die Leute gar nicht mehr umhin können, die als das Eigentliche wahrzunehmen und nicht das, was da vielleicht drinsteht in der Zeitung. Ich lese mal vor. Medien, die Massen in solchem Maß erreichen, sind nicht nur Darstellungsformen von Wirklichkeit, sondern selbst Wirklichkeiten. Und sie zwingen das, was bisher Wirklichkeit zu sein schien, sich ihren Maßstäben anzupassen. In diesem Sinn muss Marshall McLuhans Satz verstanden werden, wonach im 20. Jahrhundert das Medium die Botschaft ist. Diese Medien brauchen nicht mehr etwas von ihnen selbst Verschiedenes darzustellen, und sie können es auch nicht mehr, weil sie selbst beim Darstellen immer etwas von ihrer eigenen Natur herstellen. Also auch beim Darstellen, auch wenn ich über einen politischen Vorgang berichte, in der FAZ, dann weiß ich ja, dass das mit so einem eher konservativen Einschlag vielleicht geschieht. Klar, wir wissen von Stefan, das Feuilleton ist frei, aber der Politikteil nicht so. Und dieser Politikredakteur erschafft dann ja durch seinen Bericht ein Stück der Identität der FAZ mit. Es ist ja immer wieder dieses Konservative, das dann da hervorbricht. Und der Text hier meint, ja, das ist, was da eigentlich produziert wird in der Zeitung und nicht so sehr irgendeine objektive Information über eine Welt da draußen. die uns noch so zugänglich wäre, sondern sie ist uns tatsächlich nur noch durch diese Zeitung zugänglich. Gut, ich denke, da kann ich jetzt auch nicht mehr weitermachen, weil ich schon so müde bin. Ja, da gibt es dieser Satz hier, das Medium ist die Botschaft, das hat sich mich nur mal erinnert, schließen wir hier auch wieder mit einem Rückgriff auf ein spanischsprachiges Land, nämlich Argentinien, wo ich mal zur Schule ging. Ich, der besondere Mensch. Also, da sagte meine Spanischlehrerin, ja, das Medium ist doch die Botschaft heutzutage. Und ich habe das da so verstanden, es gab eben diese Tageszeitung Clarín, die sehr gegen die Regierung eingestellt war. Cristina Kirchner war damals Präsidentin, also eine eher linksgerichtete Regierungschefin, und die ganzen Zeitungen im Land haben sich das natürlich nicht gefallen lassen wollen und waren eher auf der konservativen Seite. Also genau andersrum, wie wir es hier in Deutschland erleben, das ist interessant. Damals habe ich ja auch noch gar nicht so politisch gedacht und deshalb ist das auch bizarr. Ja, diese Situation kann man sich aus deutscher Perspektive gar nicht so vorstellen. Gegen einen linken Regierungschef sind hier also die Zeitungen und machen hier Alarm, dass das ja wohl so nicht geht. Und an vorderster Front bei diesen Zeitungen ist da eben diese Clarín. Und da wird gesagt, wer die liest, der ist ja klar, da stehen halt nur Anti-Regierungs-Propaganda drin. Es ist nicht wirklich bedeutend, was man da liest, sondern dass man halt die Clarín liest und sich damit als Gegner der Regierung zu erkennen gibt. So habe ich das verstanden. Die Clarín, die steht ja nicht morgens, also der Redakteur der Clarín steht ja nicht morgens auf und denkt sich, ach, heute schreibe ich mal irgendwie, wie es mir passt, oder so wie halt die Stimmung ist im Lande, frage ich mal nach bei irgendjemand, was er über die Regierung meint oder über dieses Gesetz hier. Nee, sondern er hat ja seine klare Maßgabe, was hier so das Paradigma seines Schaffens ist, und das ist natürlich, dass die Regierung delegitimiert werden soll. Und dadurch, indem er diesen Text dann über ein neues Gesetz aufschreibt, schafft er damit ein weiteres Stück von sich selbst, also von Clarín selbst, von dieser Zeitung. Und wir sehen hier, dass also das Beschreiben von Realität diese Realität der Massenmedien hervorbringt. Aber gut, jetzt ist dann wirklich auch schon viel gesagt für heute. Ach so, mit Trump habe ich das jetzt noch gar nicht verbunden, aber ist auch nicht so wichtig. Ich denke, da kann sich ja jeder seinen Teil dazu denken. Ja, Trump, der natürlich auch immer nur mehr von sich selbst herstellt beim Sprechen, wenn er eine Pressekonferenz gibt. Natürlich geht es da nicht so sehr um die Fakten, um irgendeine objektive Realität da draußen, sondern tatsächlich ist ja schon klar, wie er zu dieser Welt steht, und er stellt damit wieder nur ein weiteres Stück von sich selbst her. Aber das ist ja interessant, Trump ist hier also in der Position eines wirklichen Mediums. Wir sehen hier, klar, dadurch, dass man heute Twitter nutzen kann, braucht man kein großes Medienimperium mehr, sondern Trump ist selbst dieser Medienimperator und er selbst diese verzerrende Sicht der Realität, also alles, was geschieht, geschieht schon in dem Wissen, dass Trump es ja wahrnehmen könnte und dann wieder verarbeiten könnte. Wenn wir ein Amtsenthebungsverfahren anstrengen gegen Trump, dann geschieht das ja schon im Wissen, dass er sich auch wieder darauf stützen wird und das kritisieren wird. Und vielleicht können wir dann schon so berechnen, er wird sich dabei ja auch lächerlich machen und wird dabei so viel Unsinn herstellen, dass es ihm selbst dann doch wieder schadet, auch wenn das Amtsenthebungsverfahren vielleicht nicht zum Erfolg führt. Aber ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe, warum diese Stelle hier so faszinierend war. Dieses Wort hyperreal ist natürlich ein interessantes. Und wenn das schon vor 100 Jahren der Fall war, was soll man denn heute denken? Also da fehlen einem dann ja langsam die Worte für diese Realität. Aber solange ich noch podcasten kann, denke ich, setzt sich die Realität ja auch wieder jeden Tag mit jeder Folge neu zusammen aus den Worten, die man da so rausputzen lässt. Aber es ist klar, so am Ende einer Folge werden meine Ausführungen auch immer ein bisschen wirr. Das habe ich selber gemerkt. Wobei das letztes Mal war ja doch vielleicht gar nicht so weit hergeholt, als ich gesagt habe, Gorbatschow war der größte Revolutionär, weil er den Kommunismus wieder rückgängig gemacht hat. Vielleicht steckt da ja doch was Tieferes drin, aber in dem Moment habe ich einfach gemerkt, dass ich so überlastet war. Am Ende meine Kräfte, genau wie jetzt auch wieder. Und ja, das ist schade, weil natürlich noch viel übrig bleibt hier, was man sagen könnte. Aber ja, ich muss mich für heute erstmal von euch verabschieden. Liebe HörerInnen, also Hörer und Hörerinnen sind da gemeint natürlich, klar. Ich bin so froh, dass ihr da seid, falls ihr da seid. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge Nummer 14 wieder einschaltet. Aber für heute muss ich mich dann verabschieden und sagen, es hat Spaß gemacht, es war anstrengend, aber es ist wie ein guter Sport, eine Partie Tennis, nach der man so richtig durchgeschwitzt ist. Und ich bedanke mich bei euch.